Nach Hause gekehrt, beschäftigte sich Emanuel von 1716 bis 18 mit der Herausgabe einer wissenschaftlichen Vierteljahrszeitschrift in schwedischer Sprache, Daedalus Hyperboreus betitelt, und der Besprechung von mathematischen und physikalischen Versuchen gewidmet. Das Unternehmen lohnte sich aber nicht und hörte daher mit der sechsten Nummer wieder auf. Es nützte jedoch immerhin, indem es dazu diente, Svedberg mit gelehrten Männern seines Vaterlandes in Verbindung zu bringen. Mit einem derselben, dem schwedischen Archimedes, Christoph Polhem, wurde er aufs Engste befreundet. Polhem war es dann auch, der den jungen Svedberg im Jahre 1716 in Lund bei dem König einführte. Karl XII. Konnte befähigte Männer wohl beurteilen und entdeckte bald, was hinter Svedberg war. Er bot ihm daher unter anderen Stellen die eines Assessors am Bergwerkskollegium an, nebst Sitz und Stimme in der Kammer.
Besonders für den Fall, dass die Mechanik betreffende Gegenstände verhandelt werden.
Es fehlte nicht an Neidern, welche so früh schon bei Hofe Swedenborg zu schaden suchten, aber ohne Erfolg. Ja, der König zwang tatsächlich einen in seinen Erwartungen getäuschten Kandidaten für die Assessorstelle, sich an den Tisch zu setzen, um das Dekret zu schreiben, in welchem Swedenborg für die Stelle ernannt wurde. In demselben heißt es,
damit er dem Kommerzienrat Polhem in seiner Ingenieurarbeit und der Ausführung seiner Pläne behilflich sein möge.
Svedberg stieg bald hoch in der Gunst des Königs und es wird über das gute Verhältnis, das zwischen dem König und Svedberg bestand, viel Interessantes erzählt. Um diese Zeit ungefähr geschah es auch, dass Svedenborg sich verliebte. White sagt, der König habe sich so gefreut über seine zwei Ingenieure, dass er, um deren Freundschaft zu besiegeln, Polhem vorschlug, Emanuel eine seiner Töchter zur Frau zu geben. Polhem war dazu gern bereit und Emanuel war es womöglich noch lieber. Denn da er bei Polhem im Hause wohnte, hatte ihn dessen zweite, zwischen 15 und 16 Jahre alte Tochter Emerentia bereits sehr angezogen. Sie aber wollte nichts von Emanuel wissen und wollte sich nicht mit ihm verloben lassen. Ihr Vater setzte jedoch einen Vertrag auf, in welchem er Svedberg seine Tochter für später versprach. Als gehorsames Kind unterschrieb Emerentia diesen Vertrag. Da sie aber ihr Herz einem anderen geschenkt hatte, wurde sie sehr schwermütig. Ihr Bruder nun, von Mitleid mit ihrem Gram bewegt, entwendete den Vertrag aus Emanuels Pult, welcher aber, da er gewohnt war, das Schriftstück fast jeden Tag zu lesen, ihn bald vermisste und Polhem bat, einen neuen Vertrag aufzusetzen. Als er jedoch erfuhr, wie es um die Gefühle von Emerentia stand, verzichtete er sofort auf ihre Hand und verließ ihres Vaters Haus. Dies war Swedenborgs erste und letzte Liebe. Er heiratete nie. Hätte er es getan, so würde wahrscheinlich sein ganzer Lebensgang ein anderer geworden sein. Im Jahr 1718 hatte Emanuel Gelegenheit, seinem königlichen Wohltäter bei der Belagerung von Friedrichshall, einer norwegischen Festung, einen wichtigen Dienst zu leisten. Svedenborg erfand und verfertigte Rollen, vermittels welcher zwei Galeeren, fünf große Boote und eine Schaluppe zu Land von Stromstad nach Ilefjord befördert wurden, einer Entfernung von etwa 23 Kilometern. Durch diese Schiffe gedeckt, konnte der König seine schwere Artillerie bis unter die Mauern von Friedrichshall bringen. Doch bei dieser Belagerung fand Karl XII. Am 11. Dezember 1718 seinen Tod. Ein Jahr später erhob die Königin Ulrike die Familie Jesper Svedbergs in den Adelsstand. und von da an führte dieselbe den Namen Swedenborg. Der einzige Vorteil, den dieses Zeichen der königlichen Anerkennung mit sich brachte, bestand in der Berechtigung zu Sitz und Stimme in der Adelskammer. Swedenborg war aber weder Graf noch Baron, wie manche geglaubt haben. Im Jahr 1721 finden wir Swedenborg fleißig beschäftigt als Mitarbeiter des schwedischen Journals Acta Literaria Suetiae und mit der Abfassung mehrerer wissenschaftlicher Werke, darunter
ein Versuch, die Erscheinungen in der Chemie und Physik durch Geometrie zu erklären
und
die elementarische Eigenschaft des Feuers.
In seinem Werk über Chemie, worin er auch die Entstehung der Farben und manche andere viel erörterte Fragen beleuchtet, stellt er namentlich schon die Theorie von den Atomen auf, für deren Urheber später der berühmte Dalton galt. Was die Grundsätze der Chemie betrifft, so schrieb der berühmte französische Chemiker Jean-Baptiste Dumas Swedenborg das Verdienst zu, die neuere Wissenschaft der Kristallographie entdeckt zu haben. Wir verdanken ihm, sagt er,
die ersten Ideen der Herstellung von Würfeln, Tetraedern, Pyramiden sowie der verschiedenen kristallinischen Formen durch die Gruppierung sphärischer Teilchen. Eine Idee, die seitdem durch berühmte Männer, insbesondere Wollaston, erneuert wurde.
Im Jahr 1724 wurde Swedenborg die Professur der Mathematik an der Universität Uppsala, ein ansehnlicher Ehrenposten, angetragen. Er schlug sie aber aus, weil er keine Neigung zu theoretischen Spekulationen empfand.
Es ist das Unglück der Mathematiker, sich darin zu verlieren,
sagte er. In seinem 31. Jahre, 1729, wurde er zum Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaft in Stockholm gewählt. Und bald darauf, nachdem er eine weitere Reise durch Deutschland gemacht hatte, gab er in Leipzig seine Opera Philosophica et Mineralia in 3 Bänden heraus. Die letzten 2 Bände umfassen trockene technische Gegenstände, der erste aber Principia oder die Anfänge des Natürlichen betitelt, ist ein Werk, das dem Verfasser einen großen Ruf erwarb. Der berühmte römisch-katholische Professor Görres sagt,
es ist ein Werk, das in allen seinen Teilen ein tiefes Denken bekundet und nicht mit Unrecht Newtons Principia an die Seite gestellt werden darf.
Dennoch, sagt Wilkinson,
trotz des sichtlich frommen Sinnes, der das ganze Werk durchzieht, wurde es von der päpstlichen Kurie im Jahr 1739 auf den Index verbotener Schriften gesetzt.
Wahrscheinlich, weil Swedenborgs Hypothesen, wie diejenigen des Galileo, nicht mit den päpstlichen Anschauungen über orthodoxe Wissenschaft zusammenstimmten. Die Principia sind ein wohl ausgearbeiteter Versuch, auf geometrischem Wege die Erzeugung der Elemente, die Erschaffung der Materie und die Eigenschaft der verborgenen, in der Natur wirkenden Kräfte zu erforschen. Dieses Werk allein reicht hin, ihn in die erste Reihe der spekulativen Naturphilosophen zu stellen. In den Principia macht er erstmals manche Entdeckungen, wofür später andere große Männer den Ruhm einernteten. Zum Beispiel gilt Herschel als Entdecker der Tatsache, dass unser Sonnensystem in der Milchstraße liegt, während 4 Jahre vor seiner Geburt schon Swedenborg solches ausdrücklich dargelegt hatte. Die versetzende Bewegung der Sterne entlang der Milchstraße wurde von Professor O.F. Mosott im Jahr 1839 bekannt gemacht. Aber schon im Jahr 1733 legte Swedenborg diese Wahrheit, eine der herrlichsten in der Astronomie, in seinen Principia dar. Dieses merkwürdige Buch ist voll von Originellem über Magnetismus und Elektrizität und gibt manche Entdeckungen, welche irrtümlich Franklin, Henstrin und anderen wissenschaftlichen Männern zugeschrieben werden. Ebenso in der Chemie. Priestleys berühmte Versuche, womit er die zusammengesetzte Eigenschaft der Luft beweist, sowie die beinahe gleichzeitig 1783 von Cavendish, Watt, Lavoisier und Priestley gemachte Entdeckung, dass auch das Wasser zusammengesetzt und kein Element sei, waren antizipiert in Swedenborgs Principia. Wäre Swedenborg nicht zur Theologie übergegangen und wären nicht die ausgezeichneten Leistungen seiner früheren Jahre durch seine spätere Laufbahn in den Schatten gestellt worden, dann wäre wohl keine Veranlassung, sich zu verwundern, warum er von den Männern der Wissenschaft so sehr übersehen wird. Im gleichen Jahr 1734 veröffentlichte er ein kleines metaphysisches Werk über die Philosophie des Unendlichen und den Endzweck der Schöpfung und über die Art des Verkehrs zwischen Seele und dem Körper. Es ist ein Versuch, das Dasein eines unendlichen Schöpfers und das Vorhandensein einer Seele im Körper fast den Sinnen zu beweisen. Die hier von Swedenborg dargelegten Anschauungen erlitten durch seine spätere Erfahrungen manche Modifikationen. Aber es scheint, dass er sich bereits der Kluft näherte, welche diese Welt von der zukünftigen trennt. Einer Kluft, über die er nach seiner festen Überzeugung unter der Leitung des großen Weltbaumeisters eine Brücke zu bauen hatte für alle zukünftigen Zeiten, sodass keine Todesfurcht, kein Zweifel über das, was nachher folgen wird, mehr sein sollte. Im Jahr 1735 ging Swedenborgs Vater zu seiner ewigen Ruhe ein und hinterließ, wie es heißt, ein bedeutendes Vermögen, wovon Emanuel ein Teil zufiel. Ein Jahr später erhielt Swedenborg einen 3- bis 4-jährigen Reiseurlaub. Seinen halben Gehalt, ca. 3.600 Mark, überließ er seinem Stellvertreter. Auf diesen Reisen besuchte er Dänemark, Holland, Hannover, Frankreich, Italien und so weiter. In Rotterdam notierte er einige Betrachtungen über den Wohlstand der Holländer, den er hauptsächlich ihrer republikanischen Regierungsform zuschrieb, welche, wie er sagt,
gottgefälliger ist als eine absolute Monarchie. In einer Republik wird nicht Menschenverehrung oder Anbetung gezollt, sondern die Höchsten und Niedersten dünken sich Königen und Kaisern gleich, und Gott ist der Einzige, den sie anbeten.
Monarchien, meinte er, und er wusste, wie es bei Hof zuging, seien schlimm für die Moral, indem sie Heuchelei und Verstellung, Schmeichelei, Anmaßung und unechte Eigenschaften des Gemüts begünstigen und Kriecherei, Schande und Menschenfurcht ausbrüten. In Paris besuchte Swedenborg jeden interessanten Ort, von den Opern, Gärten, Konzerten bis zu den Hallen der Wissenschaft und Kunst. Seine unersättliche Wissbegierde überging nichts Sehenswertes, und sein scharfes Auge entdeckte sogleich die Ursachen des Verderbens, welches nachher über jene große Stadt kam. Er sagte:
Die Vergnügungssucht oder richtiger ausgedrückt die Sinnlichkeit wird da selbst, wie es scheint, auf die höchstmögliche Spitze getrieben. Und ein Fünftel des gesamten Eigentums im Lande befindet sich in den Händen der Geistlichkeit. Wenn dieser Zustand lange andauert, wird das Reich rasch zugrunde gehen.
Von Frankreich ging er nach Italien, wo er mehr als ein Jahr zubrachte. Im Jahr 1740/41 kehrte Swedenborg nach Amsterdam zurück und gab sogleich ein berühmtes Werk heraus, die Einrichtung des Tierreiches. Dieses Werk behandelt aber nicht eigentlich das Tierreich, sondern Einrichtung und Beschaffenheit des menschlichen Körpers oder die tierische Seite des Menschen. Er schreibt:
Im Menschen ist die natürliche Welt konzentriert und in ihm, als der kleinen Welt des Mikrokosmos, kann man daher das ganze Universum von Anfang bis zum Ende erblicken.
Das Werk handelt von der Zusammensetzung und dem Wesen des Bluts, den Arterien, Adern, dem Blutumlauf, den Bewegungen des Herzens, dem Gehirn und den Lungen, der Bildung des Küchleins im Ei, der Zirkulation im Fötus und anderen, dem höheren Gebiet der Anatomie und Physiologie angehörenden Gegenständen. Die Absicht und der Zweck dieses Werkes war der Wunsch, im und durch den Körper die Seele zu finden. Ein Wunsch, der sich Swedenborgs stark bemächtigt hatte und welcher vielleicht genährt wurde durch die damals unter den Männern der Wissenschaft herrschende Annahme, die Seele und der animalische Geist seien ein und dasselbe. Auch in diesem Werk beschreibt Swedenborg verschiedene Entdeckungen, welche gewöhnlich späteren Philosophen zugeschrieben werden. Zum Beispiel kommt der Wilsons Theorie des Blutumlaufs zuvor, ebenso Schlichtings Theorie von der übereinstimmenden Bewegung des Herzens und der Lunge und Monros Entdeckung eines Verkehrsweges zwischen den beiden Seitenkammern des großen Gehirns. Obgleich, wie zu erwarten, Swedenborg in seiner Forschung nicht zu dem gewünschten Ziele kam, bleibt sein Werk doch ein wertvoller Beitrag für das Studium der Anatomie, Physiologie und Psychologie. Wilkinson sagt von dem Werk:
Kein philosophischer Anatom ist sich selbst gerecht geworden, wenn er dasselbe nicht mit Ehrerbietung gelesen und studiert hat.
In diesem Werk finden sich noch viel deutlicher Spuren eines beginnenden Übergangs in eine andere Laufbahn. Das anfangs erwähnte eigentümliche Atmen veranlasste ihn, der von ihm entdeckten engeren Beziehung zwischen dem Gemüt, dem Gehirn und den Lungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Er gibt Winke und Umrisse von einer Entsprechungslehre, einer Lehre von den Graden. Er spricht von einem geistigen Körper, von einem nicht wieder auferstehen des materiellen Körpers und spricht von einer Selbstverurteilung und einem sich selbst richten der in das Licht des Himmels gebrachten Seele. Ferner spricht er von dieser Welt als der Pflanzschule des Himmels, von Gott als dem Leben selbst und von der Schöpfung, als sei sie nur eine Kundgebung, Manifestation des Göttlichen, gleich einem Spiegelbild. Das Fehlschlagen seines Versuchs, die Seele zu finden, schrieb er seiner eigenen Eile und seinem übergroßen Eifer zu und machte sich nun wieder an die Arbeit, ein anderes großes Werk zu schreiben, betitelt »Das Tierreich«. In der Vorrede hierzu sagt er:
Ich bin entschlossen, nicht zu ruhen, bis ich das ganze animalische Reich durchschritten habe und zur Seele gekommen bin. Fortwährend nach innen vordringend werde ich alle Türen öffnen, die zu ihr führen, und endlich mit göttlicher Erlaubnis die Seele selbst erblicken.
Von welcher Aufrichtigkeit das Streben dieses fleißigen Forschers durchdrungen war, davon mag folgende Anführung zeugen.
Was könnte es mich nützen, jemand zu überreden, mir beizustimmen? Die eigene Vernunft soll ihn überzeugen. Ich unternehme dieses Werk nicht der Ehre oder des Geldes wegen. Beide lehne ich eher ab, als dass ich sie suche, weil sie nur das Gemüt beunruhigen. und weil ich mit meinem Schicksal zufrieden bin. Ich unternehme es nur um der Wahrheit willen, welche allein unsterblich ist.
Dieses Werk wurde jedoch niemals vollendet. Nur 3 Bände davon sind gedruckt. Viele Manuskripte blieben unveröffentlicht. Darunter ein Werk über das Gehirn von mehr als 1000 Seiten.